Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Hausegarage in Auwedischwil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee. Jetzt mit dem neuen vollelektrischen Toyota BZ4X inklusive Allradantrieb. Ausee.ch.
Das ist der sechste Teil von unserer Serie «Best auf Doppelpunkt» mit Ausschnitt aus den spannendsten und interessantesten Gesprächen mit folgenden Gästen. Der Elmar Ledergerber, ehemaliger Zürcher Stadtpräsident und seit Jahren Morgenkolumnist bei Radio 1. Gabriela Sontheim, Lehrerin, Erziehungswissenschaftlerin und Leiterin vom Projekt «Fit für die Säcke». Und der Felix E. Müller, Gründer und langjähriger Chefredakteur von der NZZ am Sonntag und Präsident vom Stiftungsrat von der Schweizer Journalistenschule «Matz». Der ehemalige Zürcher Stadtpräsident von Zürich, der Elmar Ledergerber, hat in einer von seinen Kolumnen den Bundesrat Berset als einen von den besten Bundesräten überhaupt gelobt, obwohl es doch ein paar unerklärte Sachen gibt, die auf einen komplexen Charakter hindeuten.
Ja, dass er den komplexen Charakter, das sind auch die Interessanten. Die einfachen Charakter, die kannst du schnell spülen, die gibt es überall. Er war ein komplexer Charakter gewesen, er war aber auch ein kompetenter und engagierter Charakter gewesen. Und darum habe ich ihm in dieser Kolumne endlich einmal Danke gesagt. Nicht nur wie der Thierry Burkhardt, oder sagt, er war kein Teamplayer und weiss der Teufel was, am Schluss hinter noch das Bein anzuzeichen. Irgendjemand hätte jetzt müssen mal Danke sagen. Ohne ihn hätten wir die ganze Corona-Epidemie viel, viel schlechter
gestanden. Wieso weiss man das? Ein anderer hätte es vielleicht auch können machen.
Und von all denen?
Es sind auch viele Fehler gemacht worden. Von der ersten zur zweiten Phase hat man viele Fehler gemacht. Es sind Tausende gestorben, die nicht hätten müssen sterben.
Wer handelt, gerade in einer solchen Situation, muss Fehler machen, kann es gar nicht anders. Wir sind als Land am besten durch die ganze Pandemie durchgekommen. Und das ist unter anderem das Verdienst von Berset, der zwar auch Fehler gemacht hat, selbstverständlich, hat nie können Lehre machen, wie bekämpfe ich eine Pandemie, sondern hat das Schritt für Schritt müssen lernen und hat Haufen oder hat auch Kollegen gehabt im Bundesrat, die mit Vorliebe ihm dann im Rücken gefallen
sind. Ja, du hast vor allem genannt, den Ueli Maurer, illoyaler Typ, hast du gesagt, oder?
Ja.
Warum? Wie kommst du auf das?
Ja, das, wenn man ein bisschen Politik verfolgt hat in den letzten Jahren, was ja du auch gemacht hast, dann hast du immer wieder gemerkt, dass der Ueli Maurer den Übergang vom Parteisoldat und Parteipräsident zum Bundesrat, der für alle muss da sein, nie geschafft hat. Er war immer nachher ein Parteisoldat und hat dort auch im Bundesrat die Illoyalitäten begangen, ist den anderen in den Rücken gefallen. Und das, für das habe ich kein Verständnis.
Hast du denn das Gefühl gehabt, er war eigentlich überfordert als Bundesrat? Auch in der Finanzfrage, wenn man jetzt anschaut, was mit der CS passiert, oder besser gesagt nicht passiert ist im letzten Herbst.
Er hat Fortune gehabt, dass er in sehr guten Jahren hat können geschieren dort und immer wieder hat können Überschüsse auf den Tisch legen. Das ist dann ein grosser Leistungsausweis gewesen, der nicht nur von ihm gemacht worden ist. Er ist bei gewissen anderen Sachen ist sicher überfordert gewesen. Und ich weiss nicht, was jetzt genau rauskommt da mit der Sache, mit der CS und so. Mhm. Da ist der ganze Bundesrat überfordert
gewesen. Aber du hast das Gefühl, die Puck, du hast das auch mal erlebt, die wird etwas rausbringen überhaupt.
Nein. Ich glaube nicht, dass die viel rausbringen. Hat noch kein Puck etwas rausgebracht.
Nein, außer dem Bundesrat haben sie es rausgebracht.
Außer dem Bundesrat, der nachher geworden ist, wie er vorher Präsident war. Aber eigentlich haben sie immer das herausgefunden, was man schon gewusst hat.
Aber du hast ja ziemlich klare Worte. Also, du hast ja gesagt, unser Außenminister unfähig, Herr Gassi.
Ja.
Hä?
Ja.
Warum also?
Ja.
Weil er das ganze EU-Dossier nicht über den Tisch bringt, sondern weil er dort immer gescheitert ist. Ist das der Gesamtbundesrat, der da gescheitert ist? Und sind vor allem die SVPler, die das behindert haben, oder? Und die SPler.
Beides. Also bei Europa muss ich sagen, mögen die SPler zum Teil noch weg. Aber es ist natürlich der ganze Bundesrat, der in der Europapolitik versagt hat. Feigheit vor dem Freund. Man hat Mehrheiten gehabt für das Rahmengesetz, für den Rahmenvertrag. Sie haben dann nicht einmal getraut, am Parlament vorzulegen. Denken, schweigen dann an der Bevölkerung.
Eben, was ist denn das mit der direkten Demokratie, die wir im Moll führen, oder?
Ja, man muss auch den Mut haben für die direkte Demokratie. Das ist immer ein Risiko, selbstverständlich. Aber da war der Bundesrat geprägt von dieser jahrzehntelangen Hetze von der Blocherseite. Da haben alle Angst gehabt. Keiner hat mir getraut, etwas zu sagen zu Europa, weil sie sonst Angst haben, sie müssen ins halbes Gütli schwätzen und werden nachher auspfiffen. Okay, okay.
Aber die SP, vor allem Gewerkschaften, haben da massiv mitgeholfen. Was meinst du denn zu dem, zu der Verantwortung der SP, dass wir in der Europapolitik ein Fiasko haben?
Ich würde es da klar unterscheiden zwischen den SPler und den Gewerkschaften.
Wieso?
Also, ja, das sind vor allem Gewerkschaften. Und, ja. die SP hat sich in Sippenhaft genommen und haben dort ihre autonome Position eigentlich aufgegeben. Da tragen sie eine grosse Verantwortung. Und zwar eine dumme Art. Der Paul Rechsteiner, der gesagt hat, es geht uns um den Lohnschutz. Aber dort hätte man einen Kompromiss machen können. Sie hätten überkommen können, was sie hätten wollen, wenn sie da irgendwo drauf eingeschränkt sind. Und dann ist es darum gegangen, dass man nicht mehr 8 Tage vorher sich anmelden muss, wenn man Ausländer in die Schweiz kommt und arbeitet. Solche Blödsinn. Das kann ich nie verstanden, werde ich auch in Zukunft nicht verstehen. Und ich hoffe nur, dass Gewerkschaften in dem Punkt ihre Verweigerungshaltung aufgeben und konstruktiv werden und dass die SP dort auch stösst.
Aber das sieht nicht so aus. Man hat einfach das Gefühl, das ist eine konservative Partei geworden, die SP sehr verkrustet und nicht offen für grosse Lösungen, oder?
Ich würde es eher umgekehrt sagen. Ich habe immer das Gefühl, es kommen Vorschläge, die nicht ausgereift sind. Alle möglichen Initiativen, die du durch Ressourcen vergraben und verschleudern eigentlich, die keine Chance haben vor dem Volk, die nicht gehen können. Ich finde schon, die SP muss in dieser Frage, in der Rentenfrage und in der Frage von Europa, muss sie ganz klare Konzepte anlegen, die verheben, die machbar sind und die sie auch unterstützen.
Aber das machen sie nicht. Die machen dann so etwas wie das Referendum da bei OECD, was 15% holen an der Urne und das ist dann ein Schlappen, der an so einer grossen Volkspartei nicht gut tut.
Das ist richtig, wobei das mit Europa jetzt gar nichts zu tun hat, sondern das war eine ziemlich grosse Fehleinschätzung von der Schweiz und vom Handeln der anderen Kantone. Obwohl der Vorschlag nicht dumm war und am Anfang sind viele Kantone auch dieser Meinung gewesen, weil sie das Gefühl hatten, wenn die 5, die Geld geben und einen Haufen Unternehmungen haben, 2/3 überkommen von dem Geld, ist das nicht gerecht. Und sie haben dann nachher irgendwie sich beugt am Druck auch von der Politik her, oder vom Finanzdepartement. Aber die Lösung ist nicht schlau und sie wird auch nicht Bestand haben auf Dauer. Aber dass man das muss machen mit der OECD-Steuer, mit der Harmonisierung, mit der Zusatzbelastung von der internationalen Unternehmungen, das ist absolut richtig und da haben Sie eine Fehleinschätzung.
Eine Fehleinschätzung nach der anderen, wir werden über das noch reden. Du hast ein Stichwort Blocher gebracht, das ist ja eigentlich aus deiner Zeit. Er ist noch da und du bist jetzt seit 15 Jahren weg vom Feisten. Der Bodemann, der Kollege von dir, von der SP, der ist wieder auftaucht, der hat Initiativen gezeigt, hat da die Vorschläge gemacht von diesen Solarparks in den Hochalpen. Aber du, im Gegensatz zu den beiden anderen Schwergewichten, bist eigentlich weg, oder? Wie siehst du das?
Ich sehe das nicht so. Ich bin einfach auch älter geworden. Ich komme immer noch zu dir in die Sendung, wie man sieht. Also es gibt mich immer noch ein bisschen. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo du die anderen musst machen, wo du nicht mehr noch alles machen kannst. Der Bodemann hat das mit den Solarkraftwerken gut unterstützt. Jetzt wird alles buchstabiert. Jetzt ist es noch etwa ein Zehntel so gross, wie es am Anfang war.
Aber vor allem wegen der Grünen auch.
Nicht nur wegen der Grünen, auch wegen der Grünen.
Aber wie siehst du das, dass die Grünen sich da querstellen gegen so etwas?
Also ich habe da in diesen Sachen, ich bin gerade gestern über Grimsel gefahren und haben genau über das geredet mit dem kleinen Arvenwäldli, der hinterst dran, wo verhindert, dass man das Kraftwerk Grimsel kann ausbauen, ein paar Meter höher stellen.
Eben, ein paar Murmeln.
Unverständlich.
Ja. Also reden wir doch eben über deinen Weg. Du bist auch ein Linker gewesen. Wir kennen uns noch aus der Zeit von der ASG, du warst gleichzeitig dort, hast promoviert eben mit Energiefragen zu diesem Thema und bist dann in die Politik eingestiegen und bist dann etwas nicht geworden, nämlich Bundesrat. Warum?
Ich habe gewusst, dass das wieder kommt. Seit 20 Jahren, wenn ich bei dir bin, kommst du mit dem alten Tränenhüller.
Es ist
vorbei. Ich bin nicht Bundesrat geworden. Ja.
Es ist wichtig, eben zu fragen, im Zusammenhang mit der aktuellen Zeit.
Ja.
Ich tue das in dem Zusammenhang hinstellen, zum Fragen, ich stelle die Frage anders, können starke profilierte SPler nicht Bundesrat werden in einem bürgerlich dominierten Parlament und die wählen immer einen die Schwächeren.
Wir haben jetzt eben mit dem Börsi einen gehabt, den sie auch gewählt haben. eher gegen den Willen der Partei. Das war eine starke Gewalt. Aber es ist natürlich immer schwierig. Es ist immer schwierig, das kannst du gar nicht planen. Und ich muss sagen, mein Entscheid, Stadtpräsident von Zürich zu werden, das war ein guter Entscheid. Es ist viel spannender, bist näher bei den Leuten, hast natürlich auch Probleme, wo du musst mit den anderen Parteien, mit den Medien, mit weiss ich was allem, einigermaßen klar werden. Aber es ist viel, viel dankbarer als Job.
Eben, aber damals, es war entweder Ledergeber oder Leuenberger. Und der Leuenberger, den haben sie genommen. Die haben es nicht genommen. Baum Schneider, letzter Fall, oder? Die haben es genommen. Nicht Frau Herzog, etc. Und das eben ein Hinblick auf die neue anstehende SP-Bundesratswahl, wird dann ein möglichst Schwacher wieder gewählt, dann ist das gut für die Schweiz.
Das ist möglich, das ist überhaupt nicht gut für die Schweiz. Damals übrigens bin ich nicht Kandidat gewesen, es sind 8 gute Kandidaten gewesen. Das war ein schlauer Zug gewesen. Ich bin nicht Kandidat gewesen.
Aber hättest du gehofft, dass du wärst?
Ich habe nicht kandidiert.
Ja.
Wenn der Blitz bei mir eingeschlagen hat, hätte ich natürlich das Feuer gelöscht, das ist ganz klar. Aber das ist ein anderes Thema. Oder? Ich bin Stadtpräsident geworden, habe das nie bereut, im Gegenteil, ist ganz spannend. Aber das, was du sagst, wenn man jetzt wieder und das Geschnurr jetzt und der Kampf und verliert einen, das mag ich gar nicht mehr hören. Die Qualität der Leute spielt gar keine Rolle, wenn man diskutiert. Wir brauchen gute, autonome Leute mit einem klaren Kopf, mit einem sozialliberalen Grind, wenn ich es so darf sagen, die sich für das Land engagieren und etwas aushalten können.
Starke SPler, wenn sie in so Machtpositionen kommen, die haben dann vor allem Probleme mit ihrer Partei. Also zurückschauen in Zürich, Emilie Lieberherr, Jörg Kaufmann sind austreten aus der SP. Ledergerber hat auch in Zürich die Ledergerber-Partei eigentlich geführt gehabt. Mario Fehr ist auch austreten, du bist in seinem Komitee gewesen. Was geht ab? Ist da irgendwie ein strukturelles Problem, dass wenn ihr in Machtpositionen kommt, dass ihr einfach zu anderen Menschen werdet?
Dass du mich da dazu zählst, ist lustig. Ich bin nie zu einem anderen Menschen geworden, denke ich, in der Politik. Ich habe versucht, das so zu machen, wie ich das richtig gefunden habe. Ich habe nie da auf den Mainstream Rücksicht genommen, sondern ich habe ein bisschen Ausgleich gemacht damit. Und ich habe nie eine Ledergerber-Partei gehabt, aber die Partei ist da in Zürich hinter mir gestanden, obwohl ich auch gewisse Sachen gemacht habe, die denen nicht so passen.
Aber trotzdem einfach der Befund, dass SPler in Machtpositionen in sehr vielen Fällen in grosse Probleme kommen mit ihrer eigenen Partei.
Das ist leider in der Schweiz generell der Fall, nicht nur bei der SP. Also, du kannst auch bei anderen Parteien schauen. Zum Beispiel ein Franz Steineck, der ein ganz ein super Bundesrat geworden ist, der sich zwar selber auch ins Bein gestellt hat, wegen seiner familiären Geschichte und so. Starke Figuren in dem Land haben es sowieso schwierig und sonst heisst es Rübe ab.
Juso ist ja für dich ein Schimpfwort.
Nein, nicht. Ich finde es toll, dass junge Leute sich engagieren und müssen gehen und die dürfen auch noch eine andere Position haben als die mit einer gewissen Erfahrung. Aber entscheidend ist in unserer Politik, dass man Leute hat, die pragmatisch handeln können, die Mehrheiten herstellen können. Das ist entscheidend.
Eben, aber an der Spitze der SP sind ja nur noch Juso-Leute. Cedric Wermuth, Matthäa Meier etc. Die SP ist gekapert worden. Einerseits eben von der Juso, anders kujoniert von den Gewerkschaften. Das kommt nicht gut und das werden die Leute bei den Wahlen wahrscheinlich merken jetzt, oder?
Ich habe dem eigentlich nichts beizufügen.
Das heisst, du stimmst zu.
Ja.
Aber es ist ja grässlich auf eine Art und Weise. Sie wollen 2 Bundesräte behalten, 16%. Wenn es da runterfällt, wird das nicht mehr zu machen sein. Und dann haben die Grünen doch wirklich nicht nur einfach moralisch, sondern auch arithmetischen Anspruch auf den Bundesratssitz, oder nicht?
Also von der Prozentzahlen her, das ist ja nicht eigentlich das Entscheidende, aber man hört nur immer das, ist die SP immer noch die zuerst 2 Sitze hat. Oder? Aber ob denn das nur noch einer ist und die Grünen einen überkommen, ist für mich nicht ganz entscheidend. Die Grünen haben Anrecht mit ihrer Stärke auf einen Sitz im Bundesrat. Das ist für mich völlig klar. Aber es muss nicht unbedingt die SP sein, weil der Anspruch von der CVP, von der Mitte, ist noch viel weniger ausgewiesen für einen als für die 2 von der SP. Also,
ja, aber was wird passieren dann? Was meinst du, wenn jetzt die Wahlen nicht grosse Veränderungen bringen werden?
Das ist immer so gewesen, dass die Veränderungen nicht über die Wahlen gekommen sind. Ich glaube, es wird auch keine grosse Veränderungen bringen. Selbst wenn gewisse Sitzverschiebungen stattfinden zwischen den Parteien, ändert sich nicht sehr viel.
Das heisst, die Grünen werden keinen Bundesratssitz bekommen?
Es ist möglich. Es kommt auch darauf an, wer antritt.
Ja.
Und es kommt auch darauf an, wie er oder sie sich verkauft.
Also wer siehst du? Also wir haben den Bastian Giraud, der genannt ist, auch ein Balthasar Glättli. Hast du das Gefühl, die hätten Chancen und auch das Format, um dort in Bern in den Bundesrat zu kommen?
Wenn du das Format anschaust von unseren Bundesräten in den letzten 50 Jahren, hat jeder von denen das Format auch. Das ist immer noch in diesem Bereich hinein und so. Und in der Regel ist es ja so, dass mit dem Amt zusammen die Leute sich auch noch entwickeln. Also da muss man immer auch noch Chancen geben. Wenn er das kommt, weiss ich nicht. Der Glättli macht das nicht schlecht. Er hat vielleicht eher ein dünnes Charisma.
Eben, er wird nicht sehr sexy, wenn er irgendwo in der zweiten Reihe steht, ja, steht in der also Arena und dann wartet, bis er mal fünf Wörtchen darf sagen.
Für die sexy Eskapade haben wir ein paar SVP-Leute da, die jetzt wieder vor Gericht schlagen. Nein, aber er ist ein handfester, guter Politiker. In dem Sinn, dass er seine Themen, seine Dossier kennt und so, aber er kann natürlich nicht die Leute gross bewegen.
Reden wir noch über die Energiesituation. Wir haben jetzt gerade in der letzten Woche wieder Meldungen gehabt, dass Städte wie Philadelphia, New York etc., Pittsburgh totale schlechte Luftqualität haben, weil die Wälder brennen in Kanada. Wir lesen von Hitzetoten in Indien. Das Ganze wird wirklich sehr schnell viel schlimmer. Und du hast eben geschrieben, 1979, Wege aus der Energie fallen. Kommen wir aus der? Jetzt auch mit dem neuen Gesetz.
Das neue Gesetz langt nicht. Ich habe damals ja gesagt, zeigt, wie man kann mit einem 50-jährigen Horizont aus der Atomenergie aussteigen und gleichzeitig den CO2-Ausstoß im 75 ganz massiv reduzieren. Das gilt eigentlich heute noch. Aber wir haben eine Situation zum Beispiel in Bern, wo man zwar eine Energiewende beschlossen hat, aber die Mittel, die es braucht, um das zu machen, zum Beispiel die Förderung von der Solarenergie und so, nicht sprechen.
Aber also, das sind vor allem mit dem auch die Grünen,
nein,
und zum Teil.
Bei den Mitteln, zum Beispiel was Solarenergie anbelangt, sind es nicht die Grünen, sondern dort sind es zum Beispiel der Ständerat, der gesagt, es ist nicht möglich, dass wir Parkflächen mit Solar überdecken können, weil das ist nicht zumutbar. Das ist eine kantonale Kompetenz und solche Sachen. Also da ist die Kleinlichkeit dermassen gross. Wenn du schaust, was Deutschland macht, die haben in den letzten 10 Jahren 20, 30 Mal mehr Solarkapazität installiert als wir in der Schweiz. Das könnten wir alles auch machen. Und dann musst du gar nicht mehr darüber diskutieren, ob die Energiewende möglich ist, ob wir genug Strom haben.
Aber eben, wenn man das hört, es passiert nichts und es wird immer schlimmer. Wenn du jetzt ein Junge wärst, würdest du dich auch auf der Straße ankleben?
Nein, das würde ich nicht. Ich würde eher wie mein Sohn in einer Firma arbeiten, die genau solche Anlagen baut.
Aha.
Und die expandiert wie Frucht und die prosperiert wie Frucht. Du musst es auf dieser praktischen Seite machen.
Jetzt kommt ja schon dein letzter Titel.
Jetzt der letzte Song, der kommt, ist auch noch ein bisschen programmatisch von Edith Piaf, die ihr alle kennt. Non, rien de rien, je ne regrette rien.
C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer mes amours avec leur trémolo. Balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien. I'm ça commence avec toi.
Erziehungswissenschaft ist ein grosses Thema für Gabriela Sontheim. Sie ist unter anderem auch meine Frau und Mutter von unserer Tochter. Ich habe sie am Anfang der Sendung gebeten, ein bisschen etwas über ihren Background zu erzählen.
Ich bin am Zürichberg aufgewachsen. Zuerst in Uitikon, Waldeck, dann in Baden. Mein Vater war Generaldirektor von der BBC. Dann sind wir nach Zürich gezogen. Da bin ich an der Pilatusstrasse aufgewachsen. Ich habe drei Geschwister. Und wir hatten ein wahnsinnig interessantes Leben. Also ich mag mich erinnern, als Kind ist das sehr, ich habe das sehr spannend gefunden mit meinen Eltern.
Und aber was ist denn, wenn man so einen grossen, wichtigen Mann hat, als Vater, der einer Oberst ist im Militär? Du bist die jüngste von diesen vier Geschwistern. Wie bist du mit dem zurechtgekommen?
Ich habe überhaupt kein Problem gehabt. Ich hatte eine super Beziehung mit meinem Vater. Wir haben uns sehr gut verstanden, wahnsinnig gut verstanden. Und das ist natürlich auch schon, das macht schon noch viel aus, wenn man einen Vater hat, der einem auch so gerne hat. Und ich habe das gemerkt, oder? Ich habe das gemerkt, weil immer, wenn ich an mein Heim gekommen bin oder so von der Schule heimgekommen bin, hat mein Vater immer gestrahlt und hat immer Zeit gehabt, Aufzüge zu machen. Und das war also schon wunderbar gewesen.
Du bist mit dem, wo man so sagt, so schön mit dem Silberlöffel im Maul aufgewachsen, bevorzugt gegenüber anderen Schülerinnen und Schülern, die du im Gymi getroffen hast. Wie ist das bei dir angekommen?
Ja, also das habe ich dann gar nicht so erlebt. Ich war im Gymi, in der hohen Promenade, und ich habe eher gelitten darunter. Ich bin dort in so einer schwer politischen Beziehung reingekommen, Freundschaft reingekommen mit einer Freundin. Und da hat man mir gesagt, ich sei das Bonzentöchterli.
Das bist du aber auch gewesen.
Das Bonzentöchterli?
Ja, ich finde, gegen aussen, also, schon.
Ja, gegen aussen, aber das ist rein materiell.
Aber wie hast du auf das reagiert?
Ja,
auf das?
Das hat mich verunsichert. Mhm.
Was hat man dir denn von daheim ausgelegt, wie man sich verhalten soll, als Anführungszeichen Bonzentöchterli?
Ich war eher schüch sowieso, weißt? Und zurückhaltend und nicht vordrängen und anständig gewesen. Und
hat man euch das gelernt? Ja, nicht sich im Vordergrund stellen.
Also ich glaube, mein Vater ist eben im Vordergrund gestanden. Mhm. Da sind wir einfach automatisch im Hintergrund gewesen.
Was war dein Berufswunsch als Kind?
Ich wollte eigentlich zuerst mal Archäologin werden. Und dann war das ein bisschen kompliziert gewesen, wegen Griechisch und so. Und dann habe ich aber schon ganz früh gewusst, dass ich Lehrerin werden
will. Mhm. Aber da hast du also nicht ein Studium machen wollen?
Wir waren vier Kinder, bin ich die vierte gewesen. Und da habe ich auch gemerkt, da haben meine Eltern auch eigentlich ein bisschen darauf gedrängt, dass ich schnell eine Ausbildung mache und ich einen Beruf ausüben kann. Irgendwie, weißt du, mit vier Kindern ist das, glaube ich, noch anstrengend, wenn man die alle durch die Schule und durch Studium bringen
muss. Naja, aber Möglichkeiten sind ja vorhanden gewesen.
Ja,
also,
Möglichkeiten sind vorhanden gewesen, aber mein Vater war nicht grosser Anhänger von Frauen, die studieren.
Nicht?
Nicht wirklich.
Eben, du bist ja dann in verschiedene Länder gegangen, ohne dass man ins Detail geht, nach Indien.
Ja.
Dann nach Santa Fe, nach Amerika, nach Mexiko. Aha. Vielleicht doch ein paar Worte darüber, über die Zeit, was dir das gebracht hat. So in der Rückschau.
Indien? Also nach Indien bin ich natürlich sehr früh. Nach Indien bin ich gegangen nach dem Oberseminar. Ich bin ja zuerst anderthalb Jahre ins Oberseminar. Das war damals die Lehrerausbildung.
Also es war eigentlich keine richtige Ausbildung, oder?
Das war die beste Zeit von meinem Leben. Es war grossartig. Wir haben gehäkelt, wir haben bastelt, wir haben gelismet, wir haben getanzt, wir haben gesungen. Das vergesse ich nie mehr. Wir haben das Eheproblem von unserem Psychologie Dozent diskutiert mit ihm zusammen. Wir sind gegangen Sport machen, wir sind gegangen wandern. Es war die beste Zeit von meinem Leben. Und ich sage dir etwas. Die Leute, die dort im Oberseminar waren, die sind alle bis heute noch Lehrpersonen. Die gehen alle noch Schule. Das hat uns einfach, es ist einfach so eine lässige
Zeit. Heute ist es ganz anders. Heute ist das akademisiert. Vielleicht eben noch in Indien und in New Mexico kurz.
Ja, nach Indien bin ich nach dem Abschluss vom Oberseminar bin ich nach Indien. Natürlich wegen meinem Mann, oder? Da bin ich da mitgereist, weil ich dann jemanden kann, der
zu einem Guru?
Zu einem Guru, ja. Und das war dann ein bisschen anstrengend zwischendurch, weil ich bin ja nicht so wahnsinnig distanziert und nicht unbedingt jemand, der wahnsinnig gerne gerade sofort jemandem hinterher läuft, Roger, das weisst du.
Aber du hast es trotzdem gemacht?
Ja, aber nicht wirklich, also trotzdem gemacht. Ich habe dann mich ein bisschen zurückgehalten und es ist sehr lang gegangen, bis ich dann initiiert worden bin. Aber etwas, was ich mitgenommen habe von dort, das war der Satz, wo mir damals der Guru gesagt hat, bei meiner Initiation hat er gesagt, nothing fails like success. Er hat gesagt, Gabriela, be careful, nothing fails like success.
Und was heisst das?
Es gibt nichts, was mehr Opfer hat als Erfolg, weil es nie genug ist. Oder?
Aha. Das heisst, wenn man Erfolg nachhechelt, dann kommt man nie an ein gutes Ziel.
Ja, und Erfolg tut einem auf, das ist eine Art Drogen. Und wenn man dann immer noch mehr und noch mehr und noch mehr will und sich nicht bewusst ist, das, was da gefahren sind, dann kann das eben schlecht rauskommen.
Und dann bist du dann, nach New Mexico mit einem anderen Mann. Ja. Und dort bist du in die kreative Phase hineingekommen.
Dort bin ich in eine völlig neue Welt gekommen. Santa Fe, Künstler und Heiler und Künstler haben Kunst gemacht und die Heiler haben uns Künstler geheilt. Und wir haben zahlt mit Kunst und das war eine grossartige Zeit gewesen. Dort habe ich eine Seite von mir entdeckt, die kreative Seite, die mich bis heute eigentlich begleitet.
Du hast einen Laden gehabt, hast Kleider designt, andere Sachen designt, hast Zeichnen gemalt, etc.
Ja. Das war super gewesen.
Ist Lehrer wirklich deine Berufung und nicht mehr noch?
Weißt du, ich habe mehrere Sachen gemacht, aber am Schluss bin ich immer wieder zurückgekommen zur Schule. Und das ist etwas, was mich das Leben lang begleitet. Und dort bin ich immer glücklich gewesen.
Also, man muss noch sagen, also, du hast dann ein Studium angefangen, ganz später eben, wo wir schon zusammen gewesen sind, für Erziehungswissenschaften.
Das hat angefangen mit Berlin, wo wir in Berlin gewesen sind, Roger. Dort musste ich mich neu erfinden. Und dort bin ich an die Uni gegangen und habe dort einen Master of Advanced Studies gemacht. Und das hat mir gefallen. Da hatte ich Freude gehabt, das hat mich interessiert. Ich bin schon ein paar wahnsinnig gerne mit Leuten zusammen, die spannend sind. Und es gibt doch zwei, drei Professoren, die sehr spannend sind, Professorinnen. Und das hat mir Freude gemacht. Und dann habe ich gesagt, wow, also jetzt, wenn ich zurückgehe nach Zürich, dann mache ich ein Studium.
Und wie war es so, als über 50-Jährige in einem Seminar zu sitzen oder in einem Hörsaal mit lauter 25- oder 23-Jährigen?
Ich habe das super gefunden. Ich habe überhaupt kein Problem gehabt, im Gegenteil. Wir hatten so ein eine Arbeitsteilung gehabt, die jüngeren Studierenden und ich. Sie haben mir geholfen mit der Technik. Ich habe ja alles müssen lernen, also den ganzen Computer und Technik und wie man überhaupt heute schafft. Digitalisierung, das haben die mir beigebracht und dafür habe ich mit ihnen Prüfungsvorbereitungen gemacht. Das ist das, wo ich gut bin, mit Lerntechniken. Und so hat man sich ergänzt.
Und du hast mir mal etwas erzählt, etwas, was dich total erschüttert hat. Der Professorin hat gesagt, wir an der Uni, wir beschäftigen uns mit der Theorie, nicht mit der Praxis vom Schulgehen.
Ja, das ist eben ein grosses Problem, dass die Uni oder die Erziehungswissenschaft eben so eine wahnsinnige Distanz hat zur Praxis. Und das ist im Zusammenhang gewesen, dass mir das eine Professorin gesagt hat, in einer Vorlesung, wo es darum gegangen ist, dass man dort das integrative Schulmodell vorgestellt hat und verteidigt hat und uns erklärt hat. Das integrative Schulmodell heisst, dass man Kinder, die früher eher in der Spezialklasse gewesen sind, integriert in die Regelklasse. Und das finde ich wirklich eine gute Idee. Ich finde das super, dass man sagt, alle sollen zusammen lernen auskommen miteinander. Und dann habe ich aber gesagt, ja, aber schauen Sie, das geht ja nur, wenn wir die Ressourcen haben. Also das heisst, da müssen wir mindestens zwei Leute sein pro Klasse, wenn nicht mehr. Und auf das aber hat eben die Professorin gesagt, Frau Sontheim an der Universität Zürich, interessieren wir uns für Theorie.
Das heisst also eben, man hat sich etwas ausgedacht und nicht geschaut, wie man es umsetzen und wie es dann rauskommt mit dem Integrativschulsystem.
Ich finde, man müsste unbedingt etwas regulieren. Ich finde nicht, dass es so funktioniert. Nein. Wir haben viele Abgänge in den Schulen. Es gibt viele Junglehrer, die aufhören, weil es einfach so schwierig ist. Ich bin jetzt 40 Jahre im Schulumfeld und ich kann natürlich zum Teil das schon noch jonglieren, mehrere Wellen gleichzeitig in der Luft haben. Aber für Abgänger von der PA ist das wahnsinnig.
Früher ist Gewalt ausgegangen im Schulzimmer ganz klar von den Lehrern. Heute, die Lehrer können das nicht mehr machen. Das hat irgendwelche Folgen für sie. Gewalt geht jetzt eher aus von den Schülern. Also wie geht man in so einem Fall um?
Also Erziehung durch Beziehung. Also was ich mache, ich versuche Beziehung aufzubauen. Beziehung zu stärken, an der Beziehung zu arbeiten, dass sich dann so ein Schüler beruhigt mit der Zeit.
Wie empfindest du eigentlich eben das Schulsystem, wie sie sich jetzt präsentiert, oder? Wo man das Gefühl hat, du bist in einem Quartier, wo es sehr viele Migrationshintergrundleute hat. Und wenn du das jetzt vergleichst eben mit etwas, wo am Zürichberg und so abgeht, wie siehst du da den Unterschied?
Ja, also die Basis von dem Projekt, das ich ja gegründet habe, damals in der Uni, wo ich studiert habe, haben wir über das Thema Chancengerechtigkeit diskutiert in der Uni. Das ist 2008 habe ich angefangen mit dem Studium. Und dort hat es ja dann geheissen, der PISA-Schock und 2001 hat man herausgefunden, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen sozialem Background, sozialer Herkunft und Leistungserfolg in der Schule. Das hat man dort gesagt, das ist ein riesen Aufschrei durch die Gesellschaft gegangen.
Aber auch die schlechten Leistungen zum Teil, die immer schlechter geworden sind, auch in der Schweiz.
Ja, und das ist natürlich bis heute so. Es hat sich eigentlich gar nicht viel verändert. Das lesen wir ja wieder in den Zeitungen, Bildungsbericht, dass wir immer noch die gleichen Zusammenhänge haben, dass Kinder, die aus Familien kommen, wo man nicht so viel unterstützen und helfen kann, dass die weniger Chancen haben in unserem Schulsystem. In unserem Schulsystem ist eben so aufgeleistet, dass man eigentlich ein bisschen Unterstützung braucht von zu Hause. Das heisst, die Kinder, die zu Hause unterstützt werden, die haben mehr Erfolg.
Also unsere Tochter hat die Unterstützung bekommen und du hast das realisiert, hast gesagt, andere haben nicht das gleiche Glück, die haben die Chance nicht. Und die meisten stellen die Frage und legen es auf die Zeit, aber du hast das Gefühl, du musst etwas machen.
Ja, ich habe dann das Projekt gegründet, Fit für die Säck. Das ist jetzt etwa 12 Jahre her.
Kannst du erklären, was es da geht?
Ja, das habe ich mir überlegt, dass der wichtigste Übergang bei den Kindern ist der Übergang von der Primarschule in die Oberstufe. Also was passiert in der 6. Klasse, wie das ist weg, also das tut die ganze Zukunft von einem Schüler eigentlich bestimmen, in welche Schule oder welche Klasse kommst du, in Sek A oder in Sek B oder ins Gymi. Und dort habe ich gesagt, dort muss man doch die Kinder, die keine Unterstützung haben, unterstützen. Und so ist das Projekt entstanden, eigentlich während ich studiert habe. Auch mit Unterstützung von Professor Reusser, muss ich sagen. Und dann haben wir uns ein bisschen an Chagall angelehnt. Das ist ein Projekt, das es schon gegeben hat, das auf der Oberstufe angesetzt ist, wo Kinder auf der Oberstufe gecoacht hat. Und da habe ich mich ein bisschen orientiert an diesem Projekt, mit dem Jürg Schoch diskutiert, und so ist das entstanden.
Aber erzähl mal, was machen Sie denn?
Also wir machen das in Affoltern, Zürich. Wir machen jetzt eine vierte Gruppe auf. Wir haben es im Schulhaus Kügli-Loh, im Hürstholz, im Blumenfeld und jetzt machen wir noch im Isengrund neue Gruppen auf. Das ist so angelegt, dass wir mit 5 Klässlern anfangen. Wir machen das Training gerade 2 Jahre. 5. und 6. Klasse, immer am Samstag am Morgen von 10:30 bis 12:00. Wir machen einen Input immer zuerst, Mathe und Deutsch. Mathe oder Deutsch, das orientieren am Lehrplan. Und nachher machen wir individuelle Hausaufgabenbegleitung. Mhm. Ich arbeite mit den Studierenden zusammen von der Pädagogischen Hochschule. Die sind die Assistenten, also das sind Trainer und Assistenztrainer. Und unterdessen kommen die Studenten auch ECTS-Punkte über, weil ich da...
Also für ihr Studium angerechnet?
Ja, es wird angerechnet, wie die tolle Tricks zum Umsteigen von der Pädagogischen Hochschule hat gefunden, dass man das sollte doch jetzt so als Wahlmodul aufnehmen in der Pädagogischen Hochschule.
Was sind das für Kinder? Welche kommen dort rein, welche kommen nicht rein?
Das sind eigentlich Kinder, wo die Lehrperson das Gefühl hat, sie hätten Potenzial, um besser abschneiden in der Schule, als sie wirklich abschneiden, wenn sie eben Unterstützung hätten. Das sind aber Kinder, die ganz wichtig ist. Das sind Kinder, die motiviert sind, die interessiert sind, neugierig sind. Wir können kein Kind aufnehmen, die gesickt werden von den Eltern, weil wir sind kein Hütendienst.
Also das heisst, nicht die Besten kommen und nicht die Schlechtesten kommen, sondern so ein bisschen die in der Mitte.
Ja.
Mhm.
Sind eigentlich die Kinder, die ein bisschen ruhig sind. Das sind ein bisschen die Kinder, die nicht auffallen, aber auch nicht die Besten, weil die Besten die können sich selber organisieren. Oder die nachher die Gymi-Prüfung machen.
Was ist denn der Hintergrund von diesen Kindern, von den meisten, die da zu euch kommen?
Die meisten Kinder haben Migrationshintergrund. Wir haben auch Kinder ohne Migrationshintergrund, aber der grosse Teil hat Migrationshintergrund.
Und da gibt es zum Teil Erfolgsstories. Also, das heisst, es ist unglaublich wichtig, dass die Leute mit einem Migrationshintergrund nicht aufgrund von dem fast schon automatisch in die ZB gehen, dass sie gar keine Chancen bekommen, sondern dass das Potenzial richtig genutzt wird. Das ist für unsere Gesellschaft wichtig, es ist politisch wichtig, es ist für unsere Wirtschaft wichtig, dass die Leute gefördert werden. Und das machst du.
Ich möchte eben noch etwas sagen, dass das eben auch ein gesellschaftspolitisches Thema ist bei uns, wegen dieser Chancengerechtigkeit und dass die Kinder, die halt dann oft Kinder mit Migrationshintergrund, öfter in der Sek B landen, wegen Deutsch, mangelnden Deutschkenntnis. Wir haben eben dann auch die Tatsache, dass die Schweizer Kinder natürlich aufsteigen in die Zeit gehabt. Und sagen, das passt der Schweizer.
Dass viele Lehrer, glaube ich, sagen, die haben ja keine Unterstützung zuhause. Also ohne die Unterstützung schaffen sie es dann nicht.
Nicht. Und das ist natürlich, das ist unfair. Das ist der Auftrag von der Schule, dass man die Kinder stützt.
Aber das macht die Schule oder kann die Schule nicht machen.
Nicht
und
dann
kommt, aber wie haben dann die Lehrer auf das reagiert?
Die Lehrpersonen sagen, du sag mal, wieso brauchen wir euch? Wir brauchen euch doch nicht. Wir machen unsere Aufgabe aber doch gut. Wir brauchen euch nicht. Und dann haben wir eben dem überzeugen, dass wir eben versuchen zu unterstützen. Wir tun nicht etwas in Frage stellen. Wir versuchen zu unterstützen. Wir sind am gleichen Strang ziehen wie sie.
Gut. Aber wichtig sind auch die Eltern. Die tun auch einbinden in das Projekt.
Ja. Wir haben ja angefangen, privat das finanzieren. Jetzt wird das finanziert durch das Sozialdepartement.
Von der Stadt Zürich.
Und die tun also die ganze, das Training finanzieren und ein Auftrag ist aber auch, dass, weil das Sozialdepartement ja integrativ arbeitet, dass, natürlich, dass man nicht nur an der Integration der Kinder arbeitet, sondern auch bei den Eltern arbeitet. Und wir haben jetzt so ein Elternmodul, wo wir mit den Eltern von diesen Kindern über Pubertät reden, über Konsum, über Umgang mit sozialen Medien, Umgang mit dem Handy oder auch Freizeitgestaltung, oder?
Also ich finde es grossartig und ich bewundere dich. Der Einsatz, den du seit so vielen Jahren leistest und für ganz, ganz kleines Geld, das machst du einfach, weil du ein persönliches Engagement hast. Ich bin unglaublich stolz auf dich. Nachdem du dann Lehrer gewesen bist und ich Tele Zürich Gründer, bist du noch die erste Produzentin geworden von Tagtäglich. Und ich mache jetzt, wie wir vielleicht auch können vernehmen, wieder eine neue Fernsehsendung und wieder bei Tele Zürich nach all diesen Jahren. Also du hast unglaublich grosse Bandbreite von deiner Tätigkeit. Sogar einmal bist du Moderatorin geworden in einer Sendung, wo ich dich reinboxe, dann, die hat geheißen Venus und Mars. Ja. Und wo ich die Sendung dann müssen absetzen musste, ich dachte, wenn das unsere Ehe überlebt, dann überleben wir noch viel anderes.
Ja, das hat es überlebt, weil die Sendung ist also deine Idee, nicht meine. Eigentlich hättest du sie müssen moderieren und nicht ich. Aber ich habe dann das gemacht, habe das dreite würde und dann hast du die abgesetzt, Gott sei Dank. Aber ich muss sagen, die Zeit, wo ich Produzentin war, bin, von deiner Sendung tagtäglich, das habe ich ein super Zeug gefunden. Ich habe irrsinnig gelernt.
Du bist grossartig.
Aber du bist also auch interessant gewesen.
Okay, danke. Aber die Haupteigenschaft von einer Produzentin ist ja, die Leute ins Studio hineinzubringen, auch die nicht wollen. Und da bist du absolut Meisterin gewesen, mit deinem Charme, mit deiner Art, wie du auftrittst, Leute ins Studio zu bringen, die bei anderen einfach immer gesagt haben, komm nicht, das ist mir zu mühsam. Bei dem Moderator, dem ärgerlichen Moderator. Aber du hast alle Studio
ja, weil ich habe gut über dich geredet.
Und die haben es geglaubt?
Ja, nein, ich habe gut über dich geredet und weißt, ich habe keine Berührungsängste. Das habe ich ja gesagt am Anfang. Mich interessieren Menschen, ich muss herausfinden, wie komme ich an diese Person an. Und das hat mir auch damals geholfen als Produzentin.
Und dann bist du noch Videojournalistin geworden? Auch noch?
Auch noch geworden.
Hast du das gelernt? Das hat dir dann auch noch geholfen später irgendwie, wie du gelernt hast, filmen, Sachen machen, schneiden, all das. Und das hast du dann auch können für dein Studium brauchen. Hast du dann dort sogar noch einen Film machen als Abschlussarbeit. Mhm. Also eigentlich, wenn man sich das anschaut, ist ja fantastisch, oder? Die Bandbreite.
Sein Leben ist doch ein Mosaik, oder? Und dann am Schluss musst du doch irgendwie schauen, dass die Steine alle zusammenpassen.
Okay, machen wir Musik. Was ist der nächste Titel?
Immaculata Ibiza, Creedem, Creedem.
Mein dritter Gast in dieser Sendung ist der Felix E. Müller. Er hat vor vielen Jahren ein einschneidendes Erlebnis gehabt. Er war nämlich dabei, als es einen furchtbaren Terroranschlag in Luxor in Ägypten gegeben hat. Felix, wie hast du das damals erlebt?
Ja gut, also Luxor ist ja eigentlich durch eine Serie von Zufällen überhaupt so weit gekommen. Ich bin dort bei der Weltwoche fertig gewesen, hatte einen Monat Pause gehabt, bevor ich bei der NZZ angefangen habe. Und dann, das war November, grau, oder? Und so. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, du, ich will ein bisschen an die Sonne, ich hätte jetzt Zeit. Und sie hat gesagt, ich könnte da ein paar Urlaubstage zusammenkratzen an der Schule.
Sie war Rektorin von einem Gymnasium.
Genau, in Winterthur, im Reichenberg. Und dann bin ich in das Reisebüro gegangen, gesagt, was gibt es da? Und dann haben sie gesagt, Thailand oder Oberägypten. Und da habe ich gesagt, Oberägypten. Und da sind wir auf Luxor geflogen und haben am Sonntag angekommen, haben einen Ausflug gebucht für den Montag in Hatschepsut-Tempel und sind in das Attentat hingelaufen.
Also ich muss sagen, es war ein Terroranschlag, einer der schlimmsten, mit 62 Toten, 58 Touristen, 36 Schweizer und einige haben überlebt, du und deine Frau auch. Warum und wie?
Ja, das Warum ist natürlich etwas, das einem seither umtreibt, weil man es nicht beantworten kann. Es ist einfach, in dem Moment, als es losgegangen ist, sind wir per Zufall in einem Seitenflügel von dem Tempel gestanden und haben uns zuerst hinter Säulen versteckt. Und nachher bin ich...
Hast du gehört, es wird geschossen?
Ja, unglaublich.
Hast du sofort gemerkt, das ist ein Terroranschlag?
Ja, sofort. Und dann habe ich irgendeine Lücke entdeckt an der Russenmauer. Da sind meine Frau und ich dort drüber geklettert, dann haben uns dort versteckt. Und dann haben wir 40 Minuten lang eigentlich müssen anhören, wie Menschen umgebracht werden.
Mhm. Wie weit entfernt ist das gewesen? Also relativ nah? Ist das vor euch passiert?
15 Meter.
Wahnsinn. 20 Meter. Und dann, nach 40 Minuten, ist irgendwie dann Polizei gekommen oder Militär?
Es ist nie Polizei gekommen und es ist nie Militär gekommen.
Nicht?
Es haben einfach, irgendwann haben die Schüsse aufgehört, weil sie haben niemanden mehr gefunden, der sie umbringen können. Die Attentäter. Und dann haben sie irgendwann einmal den Tempel verlassen und haben einen zweiten Tempel wollen, attackieren. Und dann ist der... Plötzlich hat man eine Stimme gehört, die geheißen Kuni. Und das war der Chauffeur von unserem Bus. Der hat sich versteckt im Bus. Der hat uns gesucht, hat gedacht, seine Reisegruppe sind alle tot. Und die Kuni-Gruppe, das waren wir, wir haben überlebt. Und dann sind wir eigentlich wie unter Kriegsbedingungen aus dem Tempel raus geflüchtet. Unfassliche Bilder. Hat es da gehabt, sind in den Bus hingegumpelt, müssen auf den Boden liegen, unter mir sind tote und sterbende Leute gelegen und man ist irgendwie unter Kriegsbedingungen ist man aus dem Tempel geflohen.
Also man merkt, das ist 25 Jahre her, wenn du das erzählst, das berührt dich immer noch extrem. Denkst du noch viel an das? Oder kommt das immer wieder ob sie oder ist das völlig weg?
Es kommt, also ich würde sagen, es kommt nicht mehr so viel Opsi, aber es kommt immer wieder Opsi, wenn es, sagen wir, Terroranschläge noch mehr gibt.
Ah ja?
Das ist sofort wieder da.
Und hast du das Gefühl, das hat dein Leben auf eine Art und Weise prägt oder sogar verändert? Dass du das Gefühl hast, vielleicht bin ich sogar ein Glückskind, dass ich dort überlebt habe und meine Frau?
Nein, man hat eigentlich mehr Zweifel an sich selber und man macht sich vor allem am Anfang Vorwürfe, warum dass man überlebt hat und die anderen nicht.
Das ist ja, also, wieso? Was für ein Vorwurf kannst du dir machen?
Man hat wie ein schlechtes Gefühl gegenüber den Toten, den vielen, oder? Und sagt, eigentlich ist es fast ungerecht, dass die haben müssen, gehen und man hat überlebt. Also es ist ganz komplex. Ich kann aber nicht sagen, dass das unser Leben einfach fundamental verändert hat.
Okay. Bist du später noch mal nach Ägypten gegangen?
Wir sind dann nach 3 Jahren mit den Kindern gegangen, die sind ja alleine zurückgeblieben und haben das noch einmal alles angeschaut und dann bin ich nie mehr gegangen.
Du hast eben verschiedene Funktionen, nachdem du pensioniert worden bist. Du bist Präsident vom Zürcher Filmfestival, der die NZZ gekauft hat. Du bist Zunftmeister von der Zunft Flunteren, also in einer völlig altertümlichen Gesellschaft, wo die Frauen nicht erwünscht sind. Wie geht das mit deinem normalen Verständnis von einer emanzipierten Welt zusammen?
Ja, das ist jetzt einfach die Tradition, die sich ja, wie du auch weißt, anfängt jetzt zu ändern.
Aber nicht bei euch?
Ja, das kommt jetzt eins ums andere.
Wer ist denn da dagegen?
Es hat natürlich sehr viele traditionelle Zäufter, für die das ist das undenkbar, oder? Dass Frauen Mitglied von der Zäufte werden können. Und das fängt sich jetzt an, mit der jüngeren Generation fängt sich das an verändern. Und ich glaube, jetzt ist ein Prozess in Gang gekommen, wo klar ist, was das Ergebnis ist.
Nämlich?
Frauen werden am Zäuftleben regulär und als ordentliche Mitglieder von der Zäufte.
Und zwar ja allen Zäuften.
Dass wir die eine um die andere kommen.
Reden wir doch noch über das, was du sonst noch machst. Du bist ja ein Medienkolumnist geworden bei der NZZ am Sonntag. Warum hat man dich genommen?
Vielleicht haben sie gedacht, einer, der 45 Jahre Journalismus gemacht hat, versteht vielleicht ein bisschen etwas von dem.
Möglicherweise. Aber ist ja möglicherweise eure besondere Beziehung zum Jonas Breuer. Er war ja in der Schule. Alle Breuer-Kinder sind ja bei einer Frau in der Schule. Er hat dich immer geholt bei Blick TV, um die Welt zu erklären. Und er hat jetzt dich geholt und man sagt, du bist überhaupt die graue Eminenz dort.
Also, da, es ist leider einiges unpräzise, Roger.
Das gut, das mal korrigieren. Was ist falsch?
Ich bin nicht unter dem Jonas Breuer Medienkolumnist wurde, sondern vorher.
Ja.
Punkt 1.
Luzi Bernet, aber wo du dann das Gefühl hast, dass sie Nachfolger war, der hat es nicht ganz gebracht.
Das habe ich nicht gefunden. Das hat der Verwaltungsrat vom...
Und was hast denn du gefunden?
Ich habe mich nicht gefragt.
Ja, du bist doch dort voll im Saft.
Nein.
Felix, stell doch dein Licht nicht unter den Scheffel.
Roger, das ist ja ein Mythos, wo der Christoph Mörgeli die Welt gesetzt hat in der Weltwoche und man muss nicht alles glauben, was der Christoph
Mörgeli sagt. Das stimmt tatsächlich, ja. Aber du bist doch jetzt relativ näher und bei der Wahl Breuer hast du dort auch noch eine wichtige Rolle gespielt.
Ich kann nochmal sagen, die Wahl von Jonas Breuer hat den Verwaltungsrat ja, ohne ja meine Teilhabe gefällt.
Also du hast überhaupt keine Stimme jetzt dort. Du
nein.
Du bist ganz unwichtig.
Ich bin unwichtig.
So unwichtig, dass man es fast nicht glauben kann.
Das ist so.
Gut. Okay, wie findest du denn überhaupt jetzt die NZZ am Sonntag? Dein Kind, das muss man noch sagen, das war ein sehr erfolgreiches Projekt, hat sich durchgesetzt. Es ist viel spät gekommen natürlich, weil die NZZ damals mal zögert hat und zögert hat und zögert hat. Oder? Wenn man früher gekommen wäre, zu spät kommt, dann bestraft das Leben, hat mal irgendeiner gesagt. Aber ihr habt es dann doch geschafft.
Ja, also die Zeitung war tatsächlich wahnsinnig erfolgreich am Schluss. Und ich glaube, in vielem eine Lebensversicherung für das Haus, finanziell.
Ah ja?
Ja, ja. Ja, ja.
Und, also dort wird das Geld gebracht und verlochert wird es am anderen Ort?
Ich sage nicht verlochert.
Ja, ist schon gut.
Aber
ich sage verlochert.
Ich sage einfach, die NZZ am Sonntag war dann sehr profitabel. Gewesen.
Mhm.
Und
okay.
Das hat dem Haus wahrscheinlich in der schwierigsten Transformationsphase irgendein finanzielles Fundament gegeben.
Also, du hast mal geschrieben, Schweizer Redaktionen agieren, wenn es um Enthüllungen geht, mit Vorsicht. Es hat offenbar eine Geschichte gegeben, die NZZ am Sonntag, die vorgelegen ist, über den Bundesrat Berset. Und die ist dann nie erschienen. Und das ist hin und her gegangen. Hast du die Geschichte mal zu lesen bekommen?
Nein, aber man hat mir erzählt, was da drin steht.
Okay, und die ist nicht gekommen. Offenbar hat man Angst gehabt, das gäbe jetzt viel Aufsehen, oder? Was eigentlich noch seltsam ist, wenn man eine gute Geschichte hat zu einem Bundesrat, wenn alles auch stimmt und so, dann ist doch das Beste, was einem Journalist oder einem Chefredakteur kann passieren, Felix, oder?
Roger, es war komplizierter, weil die Geschichte hat noch einen zweiten Teil gehabt.
Genau.
Also der hat, bis jetzt hat noch niemand von dem geredet.
Doch, das ist der Teil Weltwoche, der das Ganze ganz enthüllt genau. Hat. Und man hätte ja beide Teile können veröffentlichen. Genau. Entschieden hat man dann beide nicht veröffentlichen.
Ja. Möglicherweise ist der zweite Teil juristisch derart schlecht abgestützt gewesen, dass man es nicht hat können
riskieren. Ja gut, gleich, jetzt die ganze Geschichte.
Nochmal, Roger, in dieser Geschichte ist eben gestanden, woher der Christoph Mörgeli zu seinen Unterlagen kommt, über die Affäre Berse.
Genau, und offenbar ist dort Geld geflossen. Und das war ein kleines Problem gewesen, und das hat man dann nicht gebracht. Aber wie ist das, wenn man eine Geschichte tut, auf diese Art und Weise einfach zurückhalten, die eventuell relevant ist für uns? Er ist ein Bundespräsident geworden, zwar mit lausigen 140 Stimmen, hat das Departement nicht verwechseln. Ist vielleicht doch etwas durchgefiltert nach Bern, dass man das Gefühl hat, es ist besser, wenn er im Departement bleibt, es ist besser, wenn er nicht zu viele Stimmen bekommt, und es ist besser, wenn er bald geht.
Ja, also ich kann nicht sagen, ob ich die Geschichte in ihrer Form gemacht habe. Grundsätzlich finde ich, es ist ein journalistisches Thema und man sollte über solche Sachen können schreiben. Mhm. Aber man muss es so machen, dass es juristisch verhebt.
Das ist ja klar, aber wie beurteilst du jetzt, wenn wir jetzt gerade so gemütlich da im Studio sind, so die ganze Situation?
Ja, ich glaube, die Schweiz hat ein bisschen vergessen oder hat das nicht gern, dass es natürlich am Ende des Tages in der Politik immer auch um Macht geht. Oder? Und da, in der Schweiz hört man das nicht gern. Das ist, wird alles so kaschiert und versteckt. Aber es geht um Macht. Die Grünen wollen auch Macht und die Bürgerlichen wollen Macht verteidigen und behalten. Und das ist jetzt einfach das Element gewesen, wo man gesagt hat, das ist im Interesse der bürgerlichen Parteien, dass man die, also von der Departementsverteilung redet, dass man jetzt die Departement besetzt. Oder?
Aber zum Thema Macht, eben, es sind ja immer die anderen Parteien, die dann Bundesrat wählen. Und man hat jetzt den Eindruck bekommen, dass die Bürgerlichen die schwächere Sozialdemokratin haben wollen wählen. Baum Schneider, und sie hat sich eigentlich so, fast schon ein bisschen pubertär bei der Annahme von der Wahl zeigen und so, ein bisschen ein Huhn, wenn man so sagen etc. ein bisschen leicht verwirrt und so. Während die Eva Herzog, die ist ja knallhart und bringt kaum mal ein Lächeln zustande. Die hat man nicht wählen. Das heisst also, es werden nicht die Besten und die Wägsten werden Bundesrat, sondern im Zweifelsfall eher die Schwächeren, oder?
Ja, das hat eine lange Tradition. Das ist so.
Aber ist das gut in der heutigen Zeit?
Ich glaube schon, weil ja letztlich das Land durch die Verwaltung regiert wird.
Ja, das sollte eben aber nicht sein.
Ja, aber das ist in der Schweiz so.
Also braucht es die Bundesrat gar nicht?
Mal schon, die müssen auch moderieren und sagen, das machen wir jetzt und das machen wir eher nicht. Aber im Kern, in der Substanz, sind eigentlich die Beamten, die liefern.
Okay, also, damit sind wir schon fast bei deinem Thema. Felix Müller, der das Buch geschrieben hat, Abschied von der Zukunft, noch eine Frage, hast du noch nicht beantwortet. Bist du eigentlich ein Optimist oder ein Pessimist?
Ich bin ein Optimist.
Hä?
Ich glaube eben nicht, dass die Welt untergeht.
Du glaubst nicht? Nein. Ich glaube auch nicht, aber ich glaube, dass man sie sollte verändern. Und du schreibst, die Klimabewegung ist eine zentrale Ursache für diese Radikalisierung. Und ich sage, die Ursache ist nicht Klimabewegung, sondern Global Warming. Eine Veränderung und eine Verschlechterung von der Zustand und vor allem von der Aussichten. Ursachen und Wirkung verwechselst du, lieber Felix?
Nein, nein, ich sage einfach, in unserem System kann man nicht einen politischen Diskurs führen, der sagt, wir müssen jetzt Notrecht einführen.
Man hat doch gar nicht Notrecht.
Doch.
Man kann ja Gesetze machen, normale Gesetze, die der Nationalrat macht, zum Beispiel Solaranlagen in den Alpen und so. Das Wort erneuerbare Energie kommt in deinem Buch nicht einmal vor.
Ich habe ja nicht ein Buch geschrieben, das gesagt hat, wie man das Klimaproblem lösen soll, sondern ich habe ein Buch geschrieben, das gesagt hat, man soll nicht so pessimistisch sein, weil der Diskurs führt ins Leere.
Ja, aber gleich. Aber man kann nur dann optimistisch sein, wenn man Lösungen sieht. Und wenn du sagst, alle diese Sachen, die dir da sagen, bringen nichts. Natürlich bringen es da
aber etwas. Die Klimabewegung ist doch, die Lösungen sind doch, man verzichtet, wir dürfen nicht mehr fliegen, wir dürfen nur noch kein Fleisch mehr essen, wir dürfen
nicht mehr
Skifahren, es gibt keine Kunstschnee mehr in den Bergen.
Ja, man muss sich zum Teil auch einschränken. Ja, das ist ganz, aber du tust das Ganze noch verächtlich machen und sagst,
nein.
Das ist galoppierender Moralismus.
Ja, das ist so.
Nein, es ist etwas auf Fakten basierend, auf eine Entwicklung, die nicht gut ist, die muss gestoppt werden. Und dann gibt es eben dann, wenn man das nicht macht, die Tipping Points, wo man es dann nicht mehr korrigieren kann.
Das ist in der Sache, hast du recht. Aber wenn ich vom Moralismus rede, finde ich eben, man soll nicht immer in «das ist gut oder böse», «das ist richtig oder falsch» diskutieren. Das ist ein schlechter Ansatz für die Politik und führt zu so Verhältnissen, wie wir sie heute in den USA haben.
Ja, aber gleich, ich will es noch mal zitieren. Und dann kommen Klimaleugner und werden dann Aufwind bekommen. Also man soll möglichst nicht mehr davon reden, um die nicht noch böse machen, die Doppeln.
Nein, ich sage, wenn man so weitermacht, tut man unfreiwillig denen in die Handschaft.
Nein, man muss die vielleicht einfach überstimmen oder überzeugen, etc. Also, ich habe jetzt wirklich das Gefühl, die Endzeitstimmung ist bei dir eigentlich vorhanden und eben mit 71 hat man da schon ein bisschen Endzeit-Fantasien.
Ich glaube, du hast schon mal gesagt, Roger, wir alle bewegen uns in Gegend von der Bedeutungslosigkeit.
Genau.
Es geht eigentlich uns beiden gleich.
Jawohl. Also gut, du bist auch nicht bedeutungslos, du gibst immer wieder mal ein Büchlein raus und so.
Es ist nicht ein Büchlein, sondern es ist ein gut lesbares Buch, wo, nochmal gesagt, es geht mehr um die Substanz als um den Umfang.
Genau, also in einer guten Stunde hat man es durch.
Das ist also, gut, das ist doch leserfreundlich.
Das ist doch wunderbar. Also danke vielmals. Nochmal der Titel, es heisst «Abschied von der Zukunft, die Endzeitstimmung der jungen Generation, was sie bedeutet», geschrieben vom Felix Müller, mit einer ganz interessanten Vita, wie wir da jetzt erfahren haben in dieser Stunde. Danke vielmals, das kommt. Ist ein letzter Musiktitel.
Das ist «Heavenly Club» von den Sotterelles. Und das war die Vorband an dem legendären Stones-Konzert im 67 im Hallenstadion, wo dann am Schluss die Stühle geflogen sind. Und dann bin ich auf der Rang oben gehockt als Mittelschüler aus Winterthur.
Und die Sotterelles waren das Vorprogramm?
Ja.
Okay.
Das ist die letzte Folge aus unserer Sommerserie «Best of Doppelpunkt». Nächste Woche an dieser Stelle wieder mit einem neuen Doppelpunkt-Gast. Am Mikrofon verabschiedet sich wie immer der Roger Schawinski.
One time I was drunk and I was going to die. And somehow it took me high. He let me in, but I had to pay something. The kind of the club wasn't high.
Your eyes. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.